Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen, den letzten Tag der Arbeitswoche, denn heute ist Freitag. Und zwar Freitag, der 4. Februar.
Weil Omikron anders ist als Delta. Weil die Omikron-Wand zwar steil, aber doch vielleicht eine Wand mit Türen und Fenstern ist in eine hoffnungsvollere Zukunft, brauchen wir neben dem Konzept Vorsicht auch das Konzept Augenmaß und Hoffnung.
So spricht Markus Söder, der große Corona-Versteher aus Bayern. Aber er hat ja recht. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und die Fakten haben sich geändert. Das spricht sich langsam rum, auch zum FDP-Justizminister hier in der ARD.
Die Experten des RKI sagen uns ja, dass der Höhepunkt der Welle vermutlich Mitte Februar überschritten sein wird. Und wenn das so ist, wird man dann auch Schutzmaßnahmen geben müssen. Denn das ist ein Gebot der Vernunft und der Rechtsstaatlichkeit.
Denn schon heute ist es ja so, wir haben viele Infizierte. Ja, aber nein, auf den Intensivstationen ist deshalb noch immer nicht sehr viel los. Die neue Virusvariante ist ansteckend, aber sie ist deutlich weniger tödlich als die vorherigen. Gott sei Dank. Professor Christian Karagiannidis vom Corona-Expertenrat sagte in der vergangenen Woche das Folgende.
Wir haben noch mehr als 2000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das ist noch eine deutliche Belastung, auch wenn sie sich in einem akzeptablen Rahmen bewegt und weit weg ist von dieser Spitzenbelastung, die wir mit den 5000 Patienten jetzt zuletzt in der Delta-Welle hatten.
Bis nach Stuttgart allerdings hat sich diese veränderte Lage offenbar noch nicht herumgesprochen. Der dort diensthabende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt im Panikmodus. Mit Grabesstimme teilt er uns mit, dass bis Ostern nicht mal über einen Exit aus der staatlichen Engführung unseres Lebens nachgedacht werden sollte.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor Ostern zu Exit-Strategien kommt. Und wir werden die Exit-Strategie auch nicht debattieren. Das wäre völlig unangemessen und ein völlig falsches Signal.
Ich glaube schon, dass wir diese Debatte führen sollten, aber eben nicht im Habitus Gefahr gebannt. Denn das ist sie nicht. Das Gebot der Stunde lautet nicht Ignoranz. Aber das Gebot der Stunde ist eine Übergabe der Verantwortung vom Staat auf den Einzelnen. Stichwort Eigenverantwortung. Wer es wissen will, der weiß es doch. Die Boosterimpfung macht nicht kugelsicher gegen das Virus. Aber sie schützt vor den ganz schweren Verläufen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der Intensivstationen wider. Circa 10% der Betten dort sind belegt mit Covid-Patienten. Und so steht man als einzelner geimpfter Mensch vor der Frage, wie viel Risiko will ich eingehen? Für mich persönlich. Gehe ich ins Restaurant oder bleibe ich zu Hause? Gehe ich ins Fußballstadion oder schaue ich das Spiel vielleicht auf dem Smartphone an? Fliege ich nach Mauritius oder wird es vielleicht diesmal nur eine Fahrradtour ins Umland? Das kann der Staat uns doch nicht allen Ernstes auf Dauer vorschreiben oder auch nur die Entscheidung abnehmen. Das muss und das kann jeder selbst entscheiden. In Deutschland liegt die 7-Tages-Inzidenz bei rund 1.300. In Dänemark bei 5.300. Und dort wird jetzt alles fallen gelassen. Maskenpflicht, Impfnachweise, Beschränkungen von Großveranstaltungen, alles weg. Die Dänen sortieren Corona nicht mehr länger als gesellschaftskritische Krankheit ein. Mutig. Und wir müssen den Dänen auch nicht folgen, aber wir sollten vielleicht in Richtung Dänemark denken. Oder, um es mit Karl Friedrich von Weizsäcker zu sagen, Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst und durch Nichtgebrauch dahinschwindet. Auch eine andere Gegenwartsphilosophin darf, wo es doch hier um die Rückgewinnung von Eigenverantwortung geht, an dieser Stelle zitiert werden.
Wir schaffen das.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Astrid Lindgren war eine sensationell erfolgreiche Buchautorin und die Vordenkerin der modernen Kindererziehung. Zu ihrem Todestag, der sich gerade gejährt hat, habe ich mit der Journalistin Susanne Müller über diese Ausnahmeschriftstellerin gesprochen.
mit 18, und damals war das ja nicht unbedingt üblich, ein Kind bekommen von ihrem Chef. Und das hat sie dann alleine großgezogen erstmal. Und sie hat immer ein sehr selbstständiges und eigenständiges Leben geführt.
Die Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten uns heute Morgen über die Zahlen von Amazon, und die beiden wissen mehr über die Zinswende in Europa. Wir freuen uns für den 8-jährigen Dylan aus den USA, der nämlich sein allererstes Buch veröffentlicht hat. Und wir bewundern, wie so viele andere auch, an diesem Morgen Apple. Denn dem Unternehmen wurde eine wirklich hohe Auszeichnung zuteil.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Seit mehr als 75 Jahren begeistert uns Pipilotta, Victualia, Rollgardina, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Auch besser bekannt als Pippi Langstrumpf. Sie lebt in einem bunten Haus mit einem Affen, mit einem Pferd, besitzt eine Kiste voller Gold und hat 2 beste Freunde, mit denen sie viele Abenteuer erlebt. Pippi ist unkonventionell, sie ist frech und sie lässt sich von niemandem etwas sagen. Ihre Erfinderin ist Astrid Lindgren. Die war schon damals genauso umstritten wie die Figur, die sie erschaffen hat. Pippi sei kein gutes Vorbild für die Kinder, so die Kritiker. Die Schriftstellerin war also ihrer Zeit voraus. Sie war alleinerziehend, hatte genauso wie Pippi ihren eigenen Kopf und sie setzte sich für eine gewaltfreie Erziehung ein. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, gehörte damals keineswegs zum Alltag. Der Klaps auf den Hinterkopf war die verharmlosende Umschreibung der Tatsache, dass Kinder geschlagen wurden und seitens des Gesetzgebers auch geschlagen werden durften. Astrid Lindgren wurde 95 Jahre alt. Doch ihre Geschichten und ihre Erziehungsideale leben weiter. Eine Frau, die sie zu Lebzeiten traf, ist Susanne Müller. Sie ist Journalistin und leitete viele Jahre die Kinder- und Jugendredaktion des ZDF. Und heute arbeitet sie im Kuratorium von Aktion Mensch. Das Treffen mit der Schriftstellerin hatte eine große Wirkung auf Susanne Müller. Bis heute ist sie von Astrid Lindgren, dieser Vordenkerin, auch der Emanzipationsbewegung beeindruckt. Der 20. Todestag Lindgrens lag in der vergangenen Woche. Und wir rufen jetzt Susanne Müller gemeinsam an, um von ihr zu erfahren, welchen Einfluss diese Schriftstellerin auf uns, unsere Kinder, unsere Erziehung hatte und was heute, 20 Jahre danach, von ihr geblieben ist. Einen schönen guten Morgen, Susanne Müller.
Guten Morgen.
Vor 20 Jahren ist Astrid Lindgren gestorben und Sie sind eine der wenigen Journalistinnen, die sie tatsächlich getroffen hat und die heute noch da sind und uns berichten können. Daher meine Frage, wie war sie?
Ach, großartig. Ich meine, das war ja eine Begegnung nicht von nahem, sondern ein bisschen aus der Ferne. Ich habe gar nicht mit ihr gesprochen, aber ich habe sie bei einer Lesung bei uns im ZDF erlebt. Und da saß sie in so einem Sessel, eigentlich wie eine alte Dame, aber obwohl sie auch schon wirklich etwas älter ja war, war sie taufrisch und witzig. Und
denn sie war schon über 80 zu diesem Zeitpunkt.
Ja, genau. Sie ist ja 1907 geboren, also da war sie 81, aber ganz frisch im Kopf.
Ja, und sie hat was getan? Sie hat eine Lesung gemacht vor Kindern?
Sie hat eine Lesung gemacht vor Kindern, genau. Und sie sprach ja sehr gut Deutsch, insofern hat das auch prima funktioniert. Und ich meine, die haben an ihren Lippen gehangen, das war großartig.
Ist sie eigentlich die meistverkaufte Kinderbuchautorin der Welt mit 25 Millionen?
Ich glaube schon. Ich glaube, es sind sogar 165 geschätzt. So ganz genau weiß man es gar nicht.
Die Frauenbewegung hat ja später den Slogan kreiert, sei Pippi und nicht Annika. Würden Sie sagen, dass Astrid Lindgren auch eine frauenbewegte, eine emanzipierte Frau war?
Na, eine total emanzipierte Frau. Denn ich meine, sie selber ist, glaube ich, auch ein bisschen die Vorlage für Pippi gewesen. Nein, aber sie hat ja mit 18, und damals war das ja nicht unbedingt üblich, ein Kind bekommen von ihrem Chef. Und das hat sie dann alleine großgezogen erstmal. Und sie hat immer ein sehr selbstständiges und eigenständiges Leben geführt.
Und sie wollte auch gar nicht mit dem Vater zusammenleben, ne? So war das doch. Sie hat das Kind auch als ihr Kind betrachtet und war eine alleinerziehende Mutter aus freiem Willen.
So ist es, ja. Ja, der Vater war verheiratet und als er dann irgendwann sie gefragt hat, dann wollte sie auch nicht mehr.
Verstehe.
Na, und dann hat sie irgendwann den Herrn Lindgren kennengelernt und ihn dann auch genommen.
Ja, und diese Pippi war aber doch im Wesentlichen eine Fantasiegestalt oder auch ein Wunschbild eher ihrer Zeit. Denn in der Zeit, in der Astrid Lindgren Kind war, also in den 20er Jahren, war doch diese Art Freiheit, Aufmüpfigkeit doch eher nur in der Fantasie reserviert.
Naja, weiß ich nicht. Also ich meine, Pippi ist natürlich eine absolute Fantasiegestalt und die geht ja, also der Name stammt ja gar nicht von Astrid, sondern von ihrer Tochter Karin, die krank im Bett lag und sagte, Mama, erzähl mir mal eine Geschichte von Pippi Langstrumpf. Und dann hat Astrid, ohne Pippi zu kennen, einfach die Geschichten erzählt. Aber ich sag mal, sie hatte ja ein sehr liebevolles Elternhaus offensichtlich und ist eben halt in Liebe und Geborgenheit aufgewachsen. Und das war, glaube ich, auch ihre Vorstellung, wie man eben in der Welt mit Kindern umgehen sollte. Und das hat sie eben halt auch in den Pippi-Geschichten ja deutlich gemacht und immer gesagt. Und wenn man das dann so macht, dann kommen da eben tolle, starke, selbstbewusste, kluge, empathische Kinder heraus. Und sie wollte mit diesen Geschichten ja offensichtlich auch ihre Tochter Karin, die so ein bisschen ängstlich war, ermutigen. Und insofern hat sie da, ja, glaube ich, uns allen einen Weg gewiesen für eine etwas andere Erziehung.
Ich war mal schockiert, als ich die Biografie von Enid Blyton, eine andere, ja sehr erfolgreiche Jugend- und Kinderbuchautorin, las und über ihren Umgang mit den eigenen Kindern, die quasi bis an die Grenze der Verwahrlosung ihr egal waren, nur damit sie schreiben konnte. Also es scheint noch keine Garantie dafür zu sein, dass jemand Kinderbücher schreibt, dass er auch Kinder liebt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke, bei Astrid war es eben so. Ich denke, ihre große Rede, die sie 1978 gehalten hat, als sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat, als erste Kinderbuchautorin überhaupt, die ja hieß Niemals Gewalt, die hat wirklich Zeichen gesetzt. Ne? Und ein Jahr später ist dann in Schweden ein Gesetz gegeben, das das Schlagen von Kindern verboten hat. In Deutschland hat es noch 20 Jahre gedauert, aber ja. Inzwischen haben also über 50 Länder und so ein Gesetz. Und letzten Endes geht das eben auf Astrid Lindgren zurück.
Wenn man sich diese Rede anlässlich des Friedenspreises anschaut, dann muss man schon sagen, dass konstituiert auch Astrid Lindgren als eine politische Autorin. Würden Sie dem zustimmen?
Absolut. Also sie hat sich ja an vielen Stellen eingemischt. Ja. Und Kinder waren ihr besonders wichtig. Aber natürlich hat sie auch sich gegen Rassendiskriminierung eingesetzt. Sie hat sich für die Natur eingesetzt. Sie hat sich gegen Kernkraftwerke eingesetzt. Also sie hat schon sehr viele Dinge getan. Und sie hat natürlich auch gerne die Gelegenheit genutzt, dass sie bekannt war, um dann eben auch öffentlich Dinge zu sagen. Lustig war ja, dass sie, als sie diesen Preis bekommen hat, den Friedenspreis, sollte sie ja vorher ihre Rede dem Komitee vorlegen. Und die haben ihr dann geraten, die Rede doch nicht zu halten, sondern nur den Preis anzunehmen.
Oh.
Da hat sie dann gesagt, nee, das geht so nicht. Diese Rede halte ich, und zwar genau so, wie sie ist.
Aber was störte die Herren des Komitees? Ich nehme an, es waren mehrheitlich Herren. Was störte die?
Na, das war ihnen zu provokant.
Mit dem Schlagen der Kinder, ja? Dass gewaltfreie Kindererziehung die Grundlage von gewaltfreien Gesellschaften sein soll?
Naja, damals war das ja irgendwie halt noch normal, dass man Kindern irgendwie halt Watschen gegeben hat. Und ich glaube, viele wollten das nicht unbedingt so abgeben, nicht? Also deswegen, es gab ja auch ganz viele Kritiker, ich meine auch in Schweden erstmal, die gesagt haben, um Gottes Willen, und diese Kinder, die da beschreibt bei Pippi Langstrumpf, das kann doch überhaupt nicht funktionieren, und die werden animiert, böse Sachen zu tun und so. Ja, also das war ja schwer. In Deutschland hat sie auch erst keinen Verlag gefunden. Ja, erst der 5. Verlag hat dann mal die Bücher angenommen und gedruckt.
Gut, das war das Antiautoritäre, bevor das Antiautoritäre in der Gesellschaft sich ein Stück weit jedenfalls durchgesetzt hat. Was würde Astrid Lindgren eigentlich heute gesagt haben, wenn sie mitbekommt im Lockdown zum Beispiel in Berlin, dass die Schulpflicht aufgehoben ist und man das selber entscheiden kann als Eltern oder als Kinder, ob man da hingeht oder nicht? Hätte sie das gut gefunden, weil ein bisschen Anarchie und Schule kann man auch zu Hause machen? Oder wäre sie eine Verfechterin eines Rechtes und einer Pflicht auch zur Schule gewesen? Was denken Sie?
Oh, das ist jetzt schwierig. Ich meine, sie hat ja nie für Anarchie gesprochen, ne? Sondern sie sagte immer, Kinder sollen in Liebe und Geborgenheit aufwachsen, aber man muss ihnen natürlich auch Grenzen setzen und sie müssen Regeln lernen, damit man in der Gesellschaft gut zusammenleben kann. Also das war ja schon ihr Credo.
Aber in der Villa Kunterbunt gab es ja zumindest mal keine Autoritäten oberhalb von Pippi Langstrumpf.
Nee, das stimmt. Also ich denke schon, dass sie es vielleicht gut gefunden hätte, dass die Eltern entscheiden können, zusammen mit ihren Kindern, ob sie sie in die Schule schicken oder nicht.
Was ist das wichtigste Vermächtnis von Astrid Lindgren, würden Sie sagen?
Ich glaube wirklich, dass sie sagt, niemals Gewalt, und dass sie eben halt deswegen wirklich vielen, vielen Kindern geholfen hat, selbstbewusst aufzuwachsen mit diesen Helden, die ein kleines Vorbild waren, und dass sie so Mädchen und Jungen, denn die Jungen haben da auch Freude dran gehabt, Mut mitgegeben hat, das Leben anzupacken und es dann auch gut zu leben.
Ja, vielen Dank, Frau Müller, für diese Einführung, für diese Worte nochmal zu Astrid Lindgren, deren Todestag wir in der vergangenen Woche begangen haben. Vielen Dank.
Gerne.
Nun möchte ich Sie von ganzem Herzen auf ein Gespräch aufmerksam machen, das meine Kollegin Aleph Doğan in unserem abendlichen Kamingespräch-Podcast Der achte Tag geführt hat. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit. Ein Gespräch mit Dr. Dilek Gürsoy, Herzchirurgin aus Düsseldorf und Expertin für die Kunstherzimplantation. Aleph wollte von der Medizinerin wissen, was ist eigentlich das Herz?
Das Herz ist der Motor unseres Daseins, finde ich. Wenn der stillsteht, steht alles still. Er fördert das ganze Blut durch unseren Körper. Und natürlich, wenn man einen Neurochirurgen fragen würde, würde er natürlich das Gehirn als das Organ schlechthin sehen. Natürlich, alles ist miteinander verbunden. Aber ich sehe wirklich tatsächlich das Herz als das Organ, was uns am Leben hält und auch unsere Durchblutung gewährleistet und auch dafür sorgt, dass wir so rosig wirken, wie wir wirken.
Sie haben eben gesagt, dass Sie sich seit 20 Jahren eigentlich mit dem Herz befassen. Das ist ja so ein bisschen wie eine Beziehung, die man zu etwas aufbaut. Wie hat sich das entwickelt? Hat sich dann irgendwann so eine gewisse Faszination fürs Herz auch bei Ihnen eingestellt?
Ja, klar. Also mit der ersten OP, die ich natürlich von oben quasi über so eine Kuppel hinweg gesehen habe, das war natürlich erstmal faszinierend, ja. Aber dann der erste Moment, wenn man das Herz selber live am OP-Tisch selber dabei steht und schlagen sieht und dann auch noch anfassen darf. Und da fängt die Faszination, glaube ich, für jeden Herzchirurgen so ein bisschen an. Das schlagende Organ, du hörst darüber sehr viel. Du machst vorher Anatomiekurse, du beliest dich vorher, kennst alle Strukturen am Herzen, aber das eigentliche Gefühl kommt erst dann, wenn du wirklich davor stehst, ja? Und dich das Herz quasi anlächelt, indem es halt schlägt, ne? Und wenn du noch jung bist, weißt du natürlich nicht, oder schätzt, du kannst nicht einschätzen, wie schwer gerade das Herz da krank ist, das du gerade in der Hand hältst, ne? Aber mit der Zeit und mit der Erfahrung, mit dem Selbstbewusstsein natürlich, machst du dir ein bisschen mehr Gedanken. Und erst recht, wenn du eine Verbindung zum Patienten auf anfängst zu bekommen, ne? Und dann machst du dir erst recht Gedanken über die Geschichte des Patienten, was daran so hängt, wenn der Patient operiert wird, was dann daran noch hängt, wenn er dann aufwachen soll, und dann erst recht, wenn es transplantiert oder ein Kunstherz bekommen soll. Das kommt dann mit der Erfahrung, die Faszination auch, und es berührt mich hier immer noch zum Teil, wenn ich das Herz sehe.
Im weiteren Verlauf dieser Folge vom achten Tag ging es nicht nur aus anatomischer Sicht um unsere Herzen.
Wenn Sie das Herz beschreiben müssten wie einen Menschen, wie würden Sie es beschreiben? Welchen Charakter hat das Herz?
Das Charakter eines, also als erstes sieht man ja tatsächlich den Menschen, den Herzpatienten. Und die ticken meiner Meinung nach und was meine Erfahrung auch gezeigt hat, ein bisschen anders. Sie sind sensibler. Auf jeden Fall. Mhm. Und das merken wir ja auch, wenn die Patienten über Herzrhythmusstörungen berichten, wie sensibel es auch sein kann. Man merkt es sofort. Es macht mit einem etwas, es macht mit dem Kopf etwas, es macht mit dem Körper etwas. Und das Herz ist ja sensibel und muss gut behandelt werden, in jeder Form. Ja, nicht, dass man halt nicht raucht, nicht sich gesund ernährt oder ähnliches, sondern einfach auch zum Herzen einfach gut ist als Mensch. Denn man kann kerngesund sein, also keinerlei pathologischen Laborwerte haben oder keine pathologischen Befunde, aber trotzdem fühlt man sich krank, weil das Herz betroffen ist. Ne? Beim berühmten Liebeskummer ist es ja meistens dann im Gespräch das Herz, und da spielt es auch schon eine Rolle. Es ist ein sensibles Organ, das behütet werden muss. Ich sage immer auch als Herzchirurgin, umgibt euch bitte mit Leuten, die nicht negativ sind. Sind sie negativ, einfach weg, schnell weg. Mache ich genauso. Ich umgebe mich nur mit positiven Menschen, die mir gut tun, die meinem Herzen gut tun, die meiner Seele gut tun. Und dann fühle ich mich auch anders. Und dann kann ich auch Stresssituationen ganz anders bewältigen als Menschen, die immer einer negativen Aura ausgesetzt sind. Also ich glaube, da spreche ich, glaube ich, so für einige.
Das ganze Gespräch mit der Herzchirurgin hören Sie auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App. Viel Spaß beim Zuhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hat einer der Big Player sich in die Bücher schauen lassen. Und unsere Kollegin Anne Schwedt von der Wall Street hat mitgeschaut. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Amazon hat Quartalszahlen vorgelegt. War die Stimmung, Anne, denn ein bisschen besser als am Tag zuvor bei Meta von Mark Zuckerberg?
Ja, um einiges, Gabor, und das, obwohl es dank Meta für die Amazon-Aktie im regulären Handel auch um 7,8% nach unten ging. Als dann aber die Zahlen von Amazon nach Marktschluss rauskamen, ging es für die Aktie zwischenzeitlich nochmal um fast 18% nach oben. Anders als bei Meta konnte Amazon die Analystenerwartungen nämlich gut übertreffen. Im vierten Quartal gab es einen Umsatzplus von 9%. Besonders im Cloud-Geschäft konnte der Konzern gut zulegen. Da gab es einen Plus von 40%. Außerdem erwies sich das Investment in den E-Auto-Hersteller Rivian als Erfolg. Da hatte Amazon ja Anteile erworben, bevor Rivian im November an die Börse ging. Und aus dem Deal allein konnte Amazon einen Umsatzplus von 12 Milliarden Dollar machen. Trotzdem ist der Ausblick für das laufende Quartal etwas verhalten und liegt auch etwas unter den Analystenerwartungen. Grund dafür seien die Pandemie, die immer noch Herausforderungen mit sich bringt, genauso wie die Inflation. Vor dem Hintergrund will Amazon jetzt auch den Preis für seine Prime-Mitgliedschaft erhöhen, zumindest in den USA, und zwar von $119 im Jahr auf $139. Aber insgesamt war hier die Stimmung weitaus besser als bei Meta. Und wenn Amazon diese Rallye heute fortsetzen kann, dann könnte das der größte Tagesgewinn seit 2012 werden.
Vielen Dank, Anne. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die EZB und in London die Bank of England haben sich geäußert. Und zwar geäußert dazu, wie ihre Zinspolitik denn in Zukunft bitteschön aussehen soll. Ich bin gespannt, Annette. Was planen diese beiden Notenbanken und wie reagieren die Märkte?
Bei der EZB steht auf jeden Fall ein Gezeitenwechsel an. Präsidentin Lagarde hat jetzt auch Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres nicht mehr ausgeschlossen. Man will allerdings warten mit konkreten Maßnahmen, bis man die neuen Inflationsprojektionen der Bank selbst im März erhält. Und dann könnte es wirklich schnell gehen. Zuerst muss natürlich das Ankaufprogramm beendet werden, denn die Forward Guidance, also quasi die interne Politik der Bank, sieht vor, dass zuerst das beendet werden muss und dann können die Zinsen erhöht werden. Bei der Bank of England ist die Sache schon ein bisschen fortgeschritten. Hier wurden die Zinsen auf 0,5% erhöht. Der Governor Andrew Bailey warnt davor, dass die Inflation im April im Königreich über 7% sein könnte und dass die Energiepreise natürlich noch weiter steigen werden, denn die Vertragserneuerungen für die Verbraucher stehen zum großen Teil im April erst an und dann könnten die Energiepreise in Großbritannien um mehr als 50% steigen.
Mal sehen, was noch am Wochenende an Reaktionen kommt. Vielen Dank, Annette. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.
Danke, Gabor. Dir einen schönen Tag.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie ein 8-jähriger Junge sein Buch zum Erfolg brachte. Es ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, wie man sie nicht oft erlebt hat. Dylan Helbig, 8 Jahre alt, aus Boise im US-Bundesstaat Idaho, schreibt gerne Bücher. Zu Weihnachten schenkte seine Oma ihm dann ein leeres Notizbuch. Dylan hatte eine spannende Buchidee. Und in nur 2 Tagen schrieb er diese Geschichte einfach runter. 81 Seiten. Der Titel: The Adventures of Dylan Helbig's Christmas. Autorenzeile: Dylan Hisself. Na gut, das Buch hatte natürlich keinen Lektor, das merkt man spätestens bei den Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Aber das sei dem Jungen verziehen. Hier erklärt Dylan einem amerikanischen TV-Reporter, um was es in seinem Werk geht.
So first he decorates the tree.
And the star has a bomb.
No, I think someone overnight put a bomb in there and it just exploded.
And
I get sucked into the portal and I go into the very first Thanksgiving.
Nach Weihnachten, nachdem die 81 Seiten also geschrieben waren, ging Dylan zusammen mit seiner Oma in die örtliche Bibliothek. Und dort schmuggelte er dann sein eigenes Buch hinein, stellte es zwischen den anderen Büchern einfach ins Regal. Ein langgehegter Traum von ihm war das. Seit er 5 ist, träumt er genau davon.
I've been wanting to put a book in a library since I was 5.
Zu Hause angekommen, erzählte er seiner Mama, was er da gemacht hatte. Und die rief sofort bei der Bibliothek an und wollte das Buch zurückziehen. Doch der Bibliothekar war von Dylans Buch ernsthaft begeistert.
Dylan's book definitely fit all of the criteria that we would look for to include a book in our collection.
Dylans Werk ist ein absoluter Hit, ständig ausgeliehen in dieser Bibliothek. Inzwischen stehen über 50 Menschen auf der Warteliste. Und bei einer maximalen Ausleihedauer von 4 Wochen müsste also die letzte Person auf der Liste 4 Jahre warten. Und Dylan? Naja, Dylan arbeitet schon an seinem nächsten Werk. Die Verleger stehen Schlange, kein Wunder. Und wir lernen, es gibt eine Alternative zu TikTok und Instagram. Selber schreiben, liebe Kinder, ist machbar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass offenbar keine andere Firma dieser Welt dem Apple-Konzern das Wasser reichen kann. Das amerikanische Magazin Fortune hat seine berühmte Liste der am meisten bewunderten Unternehmen veröffentlicht. The World's Most Admired Companies. Dazu werden weltweit Tausende von Managerinnen und Managern befragt, um dann das Unternehmen mit dem besten Ruf zu küren. Dabei zählen Kriterien wie Innovationskraft, aber auch die Attraktivität als Arbeitsplatz und die soziale Verantwortung. Das Ranking hat Apple jetzt zum 15. Mal in Folge gewonnen. Das erste Mal im Jahr 2007 übrigens. Damals kam das allererste iPhone heraus, präsentiert damals noch vom legendären Steve Jobs.
An iPod. A phone. And an internet communicator. These are not 3 separate devices. This is one device.
Seitdem ist viel passiert. Immer neue iPhone und iPad und iPod Modelle, Apple TV, immer neue iMacs und naja, ein immer weiter steigender Aktienkurs. Heute ist Apple an der Börse über $3 Billionen wert. Diese Auszeichnung aber des Magazins ging ja nicht an Steve Jobs, sondern in Wahrheit an Tim Cook, der das Erbe eben nicht nur verwaltet hat, sondern es erst zum Glühen brachte. Ein unscheinbarer Manager mit Fortune, mit Härte und Geschick. Aber natürlich hat Tim Cook ein Produkt zu verkaufen und weiterzuentwickeln, dessen Schönheit unbestritten ist und das auf ihn und auf die Firma und auf die Firmenkultur abstrahlt. Offenbar immer heller, immer anmutiger. Joe Cocker würde jetzt sagen, you are so beautiful.
You are so beautiful.
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen Freitag. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen. Die Gespräche mit der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck und dem Publizisten Klaus von Donani, die erscheinen als Sonderpodcast am Samstagmorgen. Wenn das keine gute Nachricht ist, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Can't you see?